Die Urlaubszeit geht langsam zu Ende. Ja, ist zu Ende für einige, für die meisten von uns. Die es sich leisten können, gehen jetzt vielleicht erst in Urlaub, wo es ein bisschen günstiger war. Und ich war mit meiner Frau 3 Tage in Leipzig. Wir wollten eigentlich nach Dresden, aber irgendwie beim Buchen habe ich Dresden und Leipzig verwechselt. Plötzlich waren wir in Leipzig. Naja, es kommt vor. Und mir ist eins aufgefallen, oder uns beiden ist eins dort aufgefallen. Die Leute sind saumäßig freundlich dort. Unglaublich, ich war dort und dann gehst du in den Aldi rein und es ist nicht dieses Professionelle, so bei uns, ihr kennt ja das bei Penny, Lidl und Co., wenn du reinkommst, ja, guten Tag, und wenn du wieder gehst, sagen sie, ja, noch einen schönen Tag oder sowas, Wiedersehen. Ja, nicht dieses Professionelle, sondern die haben dich angestrahlt und freundlich und ich habe gedacht, oh, na gut, kann ja mal vorkommen, die hat einen guten Tag, dann gehen wir essen. Und die Bedienung aufmerksam und eine freundliche Natürlichkeit und natürliche Freundlichkeit. Meine Frau und ich, wir gucken uns an, denken, schon besonders hier. Dann gehen wir eine Bootstour machen. Leipzig ist das Venedig des Nordens. Ich habe gedacht, naja, die tragen ein bisschen dick auf. Also, und wir, der Bootsverleiher, du bist sowas von freundlich, reden wir mit ihm. Und sagt er, ja, das sagen die Leute irgendwie immer, wenn sie hier sind, dass die Leute in Leipzig so freundlich sind. Da habe ich einen Angler angesprochen und bin ja selber Angler. Und das darfst du eigentlich nie machen. Ja? Angler, die sind immer, wollen nicht angesprochen werden, wollen nicht gefragt werden. Und, hast du was gefangen? Höchstens, sie haben was gefangen. Dann darfst du gern fragen. Aber, und dann fängt er an zu erzählen in der Freundlichkeit. Und dann gehen wir Kaffee trinken. Und ich habe gedacht, Mann, das ist doch besonders. Das kenne ich gar nicht, diese überragende Freundlichkeit dort. Und da habe ich mit einem beim Wandern so erzählt, was sich da so erlebt hat, sagt, ja, der Sachse ist so irgendwie zufrieden und in sich ruhend und freundlich. Habe ich gedacht, ne? Interessant. Also uns Deutschen ist ja normalerweise nicht so nachgesagt, dass wir so auf der Zufriedenheitsskala so ganz weit oben sind. Wir rangieren da meistens irgendwo so im Mittelfeld. Und habe mir überlegt, woran liegt das eigentlich? Warum fällt es uns so schwer, zufrieden zu sein? Ja, warum fällt es uns so schwer, dankbar und glücklich zu sein? Warum ist das? Wir sind so Optimierer. Wir sind so immer diejenigen, die was verbessern müssen. Wir sind die, die irgendwie innovativ sind, die sehen, wenn was nicht läuft, was sofort verändert werden muss. Das liegt irgendwie so in der deutschen Natur. Uns fällt es schwer, mal 5 Grad sein zu lassen, naja, muss man nicht alles so genau nehmen. Und das drückt sich auch so ein bisschen in unserer Mentalität wieder. Ja? So Zufriedenheit und Dankbarkeit, es gibt ja immer die eine Seite und dann gibt es immer auch die negative Seite. Ja? Und wenn du so ein Typ bist, der immer leistungsorientiert und optimiert, und dann ist gleichzeitig auch so in uns dieses, muss noch besser, ist noch nicht so. Ja, geht noch was. Ja, und das ist so ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft. Wenn du das Arbeitsleben dir anschaust, ja, also jetzt geht es wieder los als Lehrer, geben wieder alle Vollgas. Und ich entdecke das seit Jahren immer wieder. Bei den meisten ist es so, es ist so ein Hineinhechten in die Ferien. Zwischen den Ferienabschnitten, alle unter Strom, alle gerade, oh, wir schaffen es gerade so, oh, in die Ferien. Und dann, ja, und vielleicht ist das so ein Zustand, der auf Dauer gesehen wahrscheinlich nicht so gesund ist. Auf Dauer gesehen ist das was, was ja, irgendwie schwierig ist. Und ja, da geistert so ein Wort durchs Berufsleben durch. Und das ist wie so ein Schreckgespenst. Der Burnout, der kommt, er ist da. Und ich entdecke bei vielen, also gerade bei uns im Beruf, auch immer so ein wann kommt's denn? Wann haut's mich denn um? Wann kann ich nicht mehr? Wann bin ich an der Grenze angelangt? Wie weit ist es noch? Und man untersucht sich und schaut, Mensch, meine Augen, zuckt irgendwas? Oder habe ich Ohrensausen? Und man ist irgendwie auf so einer ganz ängstlichen Spur, immer zu gucken, wie weit kann ich noch, bis es mich erwischt. Und dann kennst du einen, den hat es auch erwischt. Und der kennt auch noch einen, dessen Cousin, des Bruders, die Schwester, ja, die ist auch gerade für ein halbes Jahr in der Klinik. Und es ist so, das geistert so durch das Berufsleben immer wieder diese Burnout-Geschichte. Und als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, diese beständige Angst ist was extrem Ungesundes. Immer diese Angst, wenn ich noch ein bisschen mehr gebe, dann schaffe ich es nicht mehr. Dann haut es mich irgendwann um, dann bin ich einer der Nächste. Und ich will mit euch mal heute die verschiedenen Bereiche kurz anschauen, bevor ich euch einen Schlüssel gebe, wie wir rauskommen können aus dieser, wie sagen die in Asterix, wir haben nichts zu fürchten als nur die Angst. Ja? Und das ist nicht gut, wenn man ständig in der Angst lebt, wie viel kann ich denn noch, bis es mich erwischt? Wir schauen uns mal kurz die Lebensbereiche an. In diesen Feldern bewegen wir uns. Ich habe mal noch Jesus mit dazugenommen für diejenigen, die gläubig sind. Und du kennst vielleicht diese Gebete. Herr, mach doch bitte das. Oh, zum Beispiel, in Freundschaften, dass ich da jemand finde irgendwie. Lass doch da mal so eine göttliche Power, so ein göttliches Powerherz ausgehen, dass es da sich befruchtet. Oder in die Familie, da gibt es Stress und Schwierigkeiten. Herr, mach doch. Unsere Gebete sind ja oft so, Herr, bitte mach doch Gebete. Herr, hilf doch mal da, hilf doch mal bei der Arbeit. Mein Chef, der nervt mich kolossal und meine die blöde Arbeitskollegin, die, wenn ich die morgens schon sehe, steht mir's bis da. Bitte hilf doch das. Ja, und meine Gesundheit, du weißt doch das, mein Kreuz, ich bin jetzt im knackigen Alter. Kennt ihr das? Das knackige Alter? Knackt's mal hier und knackt's mal da. Ja, mach doch das. Ja, und Freizeit, ach, ich würde doch so gern, bitte hilf mir doch das. Und wir haben irgendwie so einen Jesus, der außerhalb immer dazu gerufen wird und Herr, bitte mach doch mal das. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber wenn ich meine Gebete so durchscanne, das finde ich oft. Herr, mach doch mal. Könntest du nicht. Wäre schön, wenn du auch hier mal aktiv würdest. Aber eigentlich will Jesus von uns was anderes. Er will nicht der Notnagel sein, den er immerhin zuruft, wenn irgendwo was hängt, sondern er will aus uns raus was tun. Er will in uns, ist dein Stichwort, Markus, in uns, ja. Nicht Jesus irgendwo, hol ihn mal hinzu und das er dann für dich, sondern in uns und durch uns und von da aus sollen Impulse dann gehen in die verschiedenen Bereiche. Bestimmt ein paar wundern sich, hä? Kirche ist gar nicht dabei. Wo ist denn die Church? Die ist doch ein großer Teil. Und ich habe das extra so gemacht, dass ich die nicht mit dazu nehme. Weil die Church für mich ist in allen Bereichen irgendwo drin. In meinen Freundschaften, in meiner Familie, ja, mein Dienst, meine Arbeit, mein Beruf, meine Berufung ist in der Kirche. Und alle Lebensbereiche haben irgendwie mit der Kirche zu tun. Und wenn ich und Jesus das Leben zusammen gestalten, dann gehen von da die Impulse ins Leben rein. Und was hat das jetzt mit Burnout zu tun? Ich sage dir, Burnout kommt dann, wenn mindestens zwei Bereiche in eine große Krise kommen. Du kriegst keinen Burnout, nur weil deine Arbeit anstrengend ist. Sondern es ist immer dann, wenn mindestens zwei Bereiche in eine richtige Krise, nicht eine kleine Krise, wo man mal eine Meinungsverschiedenheit hat, so wie in der Ehe, das gehört ja dazu, das ist was Normales, sondern wo es richtig den Bach runtergeht, eine Trennung, ja, und dann vielleicht noch eine gesundheitliche Geschichte. Burnout kommt dann, wenn man in mehreren Lebensbereichen eine richtig fette Krise durchlebt. Nur weil es auf der Arbeit anstrengend ist, das kann man kompensieren, indem es in anderen Bereichen besser läuft. Wir brauchen keine Angst vor Burnout haben, wenn wir Dinge kompensieren können in anderen Lebensbereichen. So, was hat das damit zu tun? Ich habe gesagt, ich hole uns hier irgendwie raus. Wir müssen einen Schlüssel finden, der uns hilft, aus dieser Spirale der Angst irgendwie rauszukommen. Und dieser Schlüssel hat damit zu tun, wie gehe ich eigentlich um mit den Dingen, die mir nicht gefallen. Wie gehe ich um mit den Einflüssen und Gegebenheiten und Dingen, die ich nicht in Kontrolle habe, wo ich nichts dran ändern kann und die einfach in meinem Leben sind und mir nicht gefallen. Sind es die Bösen, die Feinde, die es gilt zu bekämpfen, die sich irgendwie an Gott vorbeigemogelt haben? Er hat es irgendwie nicht gemerkt, dass diese Krankheit in mein Leben gekommen ist. Er hat es irgendwie nicht mitbekommen, dass diese Situation, die mir so Schwierigkeiten macht, sonst hätte er doch wohl was gemacht dran. Wie gehen wir damit um, wenn plötzlich Dinge da sind, die nicht beeinflussbar sind für uns? Was für eine Einstellung entwickeln wir? Und wenn Jesus in uns ist, oftmals ist es ihm wichtiger, unsere Einstellung zu ändern, wie unsere Umstände zu ändern. Oftmals ist es wichtiger, dass er unser Herz erstmal verändert, bevor die Umstände dran sind. Ja? Oftmals, wenn ich zurückgucke, mir ist da eine Sache wieder eingefallen, die ist schon so lange her, dass sie gar nicht mehr so richtig präsent ist bei mir. Ich habe mal eine ganz heftige Neurodermitis gehabt. Und das war für mich ein Feind, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, in den Zeiten, wo es richtig schlimm war, sah ich aus wie ein Leprakranker. Ja, die Haut hing in Fetzen runter, es hat gejuckt, ich habe mich gekratzt nachts, dass am Morgen der Schlafanzug blutig war, der ganze Oberkörper war, ich sah aus wie ein entstellter Zombie, habe mich kaum mehr aus dem Haus getraut. Das fing ganz harmlos an mit ein paar kleinen Fleckchen an den Armbeugen, so ganz typisch, und breitete sich das aus über die 2-3 Jahre und dann war es der ganze Oberkörper. Und das war so ein richtiger Feind für mich. Ich bin von Arzt zu Arzt getingelt. Ich habe 6 verschiedene Hautärzte nachher durchgehabt, x Medikamente und Therapien und alles Mögliche, was man da, Eigenblutbehandlungen und alles Mögliche. Und es war so wie ein Feind, gegen den ich irgendwie gekämpft habe. Und mit Gott hatte ich damals nicht viel am Hut, aber diese Krankheit hat mich dazu gebracht, mal über mein Leben nachzudenken. Wenn diese Krankheit nicht gekommen wäre, hätte ich weiter im Partymodus gefeiert, hätte weiter mit meinen Kumpels Musik gemacht, wäre von Bühne zu Bühne, von Auftritt zu Auftritt, nebenbei ein bisschen studiert. Aber diese Krankheit, die hat mich runtergeholt und hat mich nachdenken lassen, hey, Kacke, worum geht's in diesem Leben eigentlich? Ohne das hättest du mich nie irgendwie dazu gebracht, mit Gott oder mit Jesus oder mit sonstigen religiösen Dingen mich zu beschäftigen. Null. Und über verschiedene Umwege, wir haben demnächst wieder so eine Aktion, da kam so ein kleines Heftchen. Ich war gerade so religiös auf der Suche, war kurz davor, in einen hinduistischen Hare Krishna Orden einzutreten. Hab also da gechantet und meditiert und alle möglichen Sachen gemacht da und Esoterik, hab mir da irgendwelche Meridiane abfahren lassen und also pipapo, gibt fast nichts, was ich nicht ausprobiert habe, aus lauter Verzweiflung, dass es irgendwie mir besser geht. Und dann kam dieses kleine Heftchen bei mir zu Hause. Und wir haben demnächst eine Aktion, wo auch ein kleines Heftchen verteilt wird. Und in diesem kleinen Heftchen war die Botschaft von Jesus in 15 Seiten, ganz einfach dargestellt. Und ich war allein zu Hause auf meiner Couch und plötzlich beim Lesen war die Gegenwart Gottes da. Boom! Mir liefen die Tränen runter. Ich saß auf der Couch und hinten war so ein kleines Gebet. Und vielleicht ist jemand da heute. Mit Jesus hast du bis jetzt noch nichts am Hut gehabt. Jetzt hatte ich mal jemand hierher geschleppt oder eingeladen und vielleicht ist das so ein Startpunkt für dich, mal mit Jesus dich richtig zu beschäftigen, mal zu gucken, was er so hat. Und ich saß zu Hause und ich wusste von einem Moment auf den anderen, es ist irgendeine Revolution in mir passiert. Ich konnte es nicht beschreiben, ich wusste nicht, was das ist. Keiner hat mir das gepredigt. Ich war noch nie in einem Gottesdienst vorher, also außer mal auf dem, ja, so in der Konfirmationszeit. Aber kann ich mich nicht erinnern, was die dort gemacht haben. Also so prickelnd wird es nicht gewesen sein. Und dann kam diese Atmosphäre plötzlich bei mir ins Zimmer und ja, ich wusste, es ist alles anders. Und von dem Moment an begann ich auch irgendwie diese Krankheit anders zu sehen. Und ein Schlüssel im Umgang mit unseren Problemen ist, dass wir nicht meinen, die hätten sich an Gott irgendwie vorbeigeschlichen, das hat er wohl nicht mitgekriegt, sondern dass wir sehen, auch unsere Probleme und die Lösung unserer Probleme sind ein Teil von Gottes Plan. Es ist nicht so, dass er wegguckt und dann schleicht sich irgendwie heimlich über die Hintertür eine Krankheit ein, sondern Gott weiß ganz genau, was er zulässt und was er nicht zulässt. Und es tat im ersten Moment weh bei mir, diese Erkenntnis zu sehen, hey, manchmal ist es so, dass Gott was bringt in ein Leben und es tut weh und es ist ätzend. Und ich muss meine Einstellung dazu verändern. Ich muss nicht mehr dagegen kämpfen, sondern ich habe gelernt, Dankbarkeit für sowas auch zu entwickeln. Und für manche mag das jetzt ein Hammerschlag sein, wo du denkst, was? Für das, was mich quält, was mich nicht loslässt, was mich fertig macht, soll ich auch noch dankbar sein? Ich habe 3 Bibelstellen nachher für euch, die sowas sehr deutlich zeigen. Wir sind nämlich Weltmeister drin, zu sagen, was, für was wir dankbar sein wollen und für was nicht. Ja? Wir sind Weltmeister drin, Gott zu sagen, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Wir glauben zu wissen, dass wir ganz genau im Griff haben, was unserem Leben gut tut und was nicht. Und der, der sein Leben für uns gegeben hat, dem trauen wir nicht zu, dass Dinge in unserem Leben, die uns nicht passen, was Gutes irgendwie in uns bewirken können. Ich will euch mal diese Bibelstellen kurz zeigen. Also aus dieser Situation raus, gucken wir uns mal Römer 8, 28 an. Wir interpretieren Bibelstellen häufig so. Viele Dinge müssen zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben. Und dann denken wir, ja, die vielen Dinge, da können wir genau sagen, das ist ein Segen, das ist Gesundheit, das ist, ja. Aber entdeckt ihr was hier an dieser Bibelstelle? Die Bibelkenner müssten jetzt eigentlich Tomaten nach mir werfen und empört aufstehen und den Saal verlassen, weil die stimmt nicht. Die ist falsch. Da steht nicht, viele Dinge müssen, da steht, ja, unser Pastor, von dem kann man das erwarten, dass er das weiß, aber auch die anderen, alle Dinge müssen zum Guten mitwirken. Alle Dinge, auch die Dinge, die uns nicht passen, sie müssen irgendwie eine Auswirkung haben, die was Gutes in uns bewirkt. Und ich weiß nicht, ob du innerlich jetzt schon so das Taschenmesser gezückt hast und sagst, oh, den Prediger, den würde ich jetzt am liebsten hier oben, so ein Messer, weil wenn der wüsste, was für Schmerzen ich habe, wenn der wüsste, durch was für einen Horror ich gerade gehe, und ich weiß es, ich sah aus wie ein Zombie damals. Und ich wollte mein Studium abbrechen, ich bin in Therapie gegangen, weil mir meine Freundin gesagt hat, du, irgendwas stimmt da innerlich bei dir nicht. Ich war fix und foxy und ich kann ganz genau verstehen, wenn du jetzt innerlich diesen Schmerz spürst und diesen Zorn, bei mir ging es genauso damals. Und ich habe gelernt, eine Dankbarkeit zu entwickeln und aus dieser Dankbarkeit haben sich Dinge verändert. Ja, ich habe also ungefähr so einen großen Topf Creme jede Woche verbraucht. Habe meine Haut 6 bis 7 Mal pro Tag eingecremt. In jeder Klausurpause oder in jeder Vorlesungspause bin ich aufs Klo und musste erstmal nachschmieren, weil mir die Haut wieder runtergebröselt ist. Und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn du eine Sache erlebst, die dir ja Horror und schlaflose Nächte macht. Und als Gott mich vor diese Herausforderung damals gestellt hat, für eine Sache dankbar sein zu müssen, zu sollen, zu dürfen, die mir nicht gefällt, das war ein Kampf innerlich. Und Gott weiß ganz genau, wie schwer uns das fällt. Alle Dinge. Jetzt eine Bibelstelle, darauf kannst du keine Theologie bauen. Ja, jede Sekte nimmt eine Bibelstelle und du brauchst mindestens 2, besser 3 Bibelstellen, die dasselbe Thema beleuchten, wo du sagen kannst, okay, und jetzt, darauf kann ich mich stützen. Im Epheser 20 sagt Paulus, übrigens ist derselbe Paulus, der mit seinem Kumpel Silas auf Missionstour war und in Philippi, die Leute fanden ihn nicht so prickelnd. Er hat ihnen nämlich so ein bisschen Einnahmequellen irgendwie versaut. Und sie haben ihn geschnappt und dann ins Gefängnis, in den Pflock reingebunden. Der war auch begeistert wahrscheinlich. Und wisst ihr, was er gemacht hat abends? Und da steht, und Silas und Paulus lobten den Herrn. Ja, gerade verprügelt worden, blutig geschlagen mit dem Stock. Dann schön in den Pflock eingespannt. Also dem ging es nicht gut, der war nicht begeistert. Und dann steht, und sie lobten den Herrn. Und derselbe Paulus schreibt in Epheser, sagt ab und zu für einiges dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ah, da tun einige schon schütteln. So hätten wir es gern. Ja? So, ich suche mir raus, für was ich Dank sage, für einiges, für anderes nicht. Nehmen wir die Variante, die gefällt uns besser vielleicht. Sagt immer öfter, für vieles, dem Gott und Vater Dank. Ja? Ist doch besser, ist doch gut so, oder? Lassen wir es doch dabei. Nee, es steht wirklich da, sagt alle Zeit, für alles, Gott und dem Vater Dank. Alle Zeit für alles. Also die Bibel, das Neue Testament fordert uns auf, für alle Dinge, ob sie dir passen oder nicht passen, ob sie mir gefallen oder nicht gefallen, ob ich sie mag oder nicht mag, alle Umstände, alles, was da kommt, zuallererst mal Danke zu sagen. Warum sagt sie das? Im Dank sage ich Gott, Herr, du bist mit drin im Boot. Herr, du hast zugelassen, du wirst auch was Gutes irgendwie in mir und durch das bewirken. Herr, du bist nicht derjenige, der als Feuerlöscher irgendwie kommt, sondern dir ist es nicht entgangen, dass da was in meinem Leben ist, was mir Mühe und Schmerzen bereitet. Und ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du das Ganze verwandelst, dass du was Gutes draus machst. Entweder machst du was Gutes in mir draus, und ich kann die Sache irgendwie anders sehen, anders verarbeiten, anders empfinden. Ich habe damals Zeiten gehabt, das klingt schizophren, da hat sich nichts verändert in den ersten Monaten. Ich habe immer noch geschmiert und gemacht und getan, aber ich habe eine Freude innerlich gehabt, trotz dieser Horrorkrankheit. Das konnte mir keiner erklären, wie das funktioniert. Ja, durch diese Dankbarkeit, die ich entwickelt habe, die Gott mir auch irgendwie geschenkt hat, er lässt uns ja nicht allein, er weiß ja, wie schwer das ist, habe ich diese Schwierigkeit irgendwie dankbar entgegennehmen können. Und später hat es sich dann geheilt, Stück für Stück für Stück. Ja, und das hat 1,5, 2 Jahre gedauert und dann war ich praktisch symptomfrei von der ganzen Geschichte. Und so geht Gott manchmal einen Weg. Und ich habe noch eine dritte Stelle. Im 1. Thessalonicher sagt derselbe Paulus, freut euch ab und zu, betet häufig, sagt oft auch Dank, dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Nee, ihr habt es kapiert. Die Originalstelle heißt, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank. Und jetzt kommt, denn das ist der Wille Gottes für euch. Der Wille Gottes für uns ist, dass wir dankbar sind in allen Dingen. In Dingen, die dir gefallen und die dir nicht gefallen. Und ich weiß, du scannst jetzt so dein Leben durch. Und du scannst die Problembereiche durch, wo du dastehst und sagst, oh, da würde ich doch am liebsten. Ja? Und ich habe eine Wahnsinnshausaufgabe für dich heute. Es ist eine, die kostet dich alles, aber du kannst auch alles gewinnen. Fang an, für die Dinge, die dir nicht gefallen, Gott zu danken. Fang an, Danke zu sagen für deine Schmerzen, deine Krankheit, deinen schwierigen Ehemann, deine nervige Ehefrau. Die Bibel sagt, eine nervige Ehefrau ist wie eine Tropf. Ah, Amen, Bruder. Wie eine tropfende Dachrinne, ja? Und ein nerviger Ehemann, ich weiß nicht, da gibt es keine Stelle dazu, die gibt es anscheinend auch nicht, die nervigen Ehemänner. Aber gut, ja. Fang doch an, für die Dinge, die dir nicht gefallen, dankbar zu sein. Für die Krankheit, die dich im Griff hat, wo du keinen Ausweg im Moment siehst. Ich weiß, es ist in uns, da will alles aufschreien und sagen, nee. Dafür nicht. Das geht doch mit dem Teufel zu. Ja. Goethe hat mal gesagt, aus den Bruchstücken unseres Lebens kann man etwas Großartiges bauen. Ich würde sogar sagen, Gott baut aus den Steinen, die der Teufel uns in den Weg legt, Kunstwerke. Wenn der Teufel Dinge kaputt machen will, Gott macht was draus, was fantastisch ist. und ob er mich heilt oder nicht heilt, ob er meine Lebenssituation verändert oder nicht verändert, ist sekundär. Sondern es kommt darauf an, wie stehe ich dem Ganzen gegenüber? Was für eine innere Herzenshaltung habe ich? Habe ich Frieden darüber? Kann ich es stehen lassen? Kann ich Gott vertrauen, dass er aus dieser Katastrophe irgendwas Gutes rausmacht? Und wenn es auch nur in mir ist, dass ich Frieden habe, dann habe ich gewonnen. Dann habe ich gewonnen. Ja. Ich habe mal mit einer krebskranken Frau geredet und hat Schmerzen gehabt und so weiter. Und sagt sie, aber im Herrn, sagt sie, was für eine alte Schwester, so mit Halleluja-Zwiebel da oben und so. Dann sagt sie, aber im Herrn ist mir wohl. Du, das war so echt. Graziano und ich sind mal zu einem krebskranken Bruder gekommen und wir dachten im Auto, oh Mann, hey, wie können wir den trösten? Wie können wir den irgendwie, ach, der arme Kerl, da hat Schmerzen und so. Du, der hat uns getröstet. Der hat gesagt, alter Bruder Kauczynski, so ein richtiger, so ein Original. So, da wisst ihr was, Jungs, ich hab's bald geschafft, bin bald beim Herrn. Ihr dürft noch eine Weile. Ja, und der war so ruhig innerlich und so cool. Jawohl, ihr dürft nach vorne, sehr gut. Und wenn unsere Umstände uns nicht mehr aus dem Gleichgewicht bringen, haben wir gewonnen. Haben wir absolut gewonnen. Und während die Band jetzt das nächste Lied anstimmt, kommt vom Lehrer die Hausaufgabe. Such dir jetzt in den nächsten Minuten eine Sache raus, die dich zur Verzweiflung bringt, die dich nervt, die dir kolossal Kraft kostet und fang an, die nächsten Tage Gott zu danken dafür. Ich verspreche dir nicht, dass sich alles ändert, aber ich verspreche dir eins, in dir wird es anders. In dir wird das Wunder anfangen. Wenn du anfängst, das zuzulassen, dieses Vertrauen aufzubringen, dass Gott die Situation nicht entglitten ist, dass er noch Herr ist in diesem Sturm, in dieser Katastrophe. Und wenn du mit 300 Stundenkilometer Grad auf dem Weg bist und du läufst in den nächsten Burnout rein, fang Gott an zu danken dafür. Und du wirst merken, dass da innerlich eine absolute Verwandlung passieren wird. Herr, so danke ich dir, dass du da bist, Herr, und du siehst genau, wie es uns geht und du weißt auch ganz genau, welche Bereiche, Herr, uns alles abverlangen, Herr. Du siehst die Angst, Herr, und mir treten entgegen jeder Angst vor Erschöpfung und Burnout. Und ich danke dir, dass wir auf das Gute blicken, Herr. Wir blicken drauf, dass du es gut mit uns meinst, Herr. Wir blicken drauf, dass dir nichts entglitten ist, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du Sieger bist über alle Dinge in unserem Leben, Herr. Wir geben sie dir hin, Herr. Danken dir für Krankheiten, die uns nicht gefallen. Aber Herr, du machst was Gutes draus. Wir danken dir, Herr, für finanzielle Situationen, die aussichtslos sehen, Herr. Aber wir loben dich, weil du da drin bist, Herr. Und du hast einen Plan und Ziel mit allem. Danke, Herr, für Arbeitslosigkeit, die da ist. Danke, dass du Wege hast daraus, Herr. Halleluja, Jesus, Sieger und König.